Das Ensemble Le Concert d'Astrée, geleitet von Emmanuel Heim, haben wir hier gehört, mit der Ouvertüre zu Henry Purcells Oper Dido und Aeneas. Grob geht's um die Geschichte aus der römischen Mythologie. Dido, Gründerin und Königin von Karthago, verliebt sich in den trojanischen Helden Aeneas und die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Eine böse Zauberin bringt Aeneas dazu, Dido zu verlassen, was diese in den Selbstmord treibt. Ich sag mal so, das ist kein Mann wert, auch wenn dieser Aeneas angeblich ein Prachtexemplar des trojanischen Helden gewesen sein soll, so mit stolzer, breiter Brust und so. Und diese breite Brust, die schauen wir uns heute genauer an. Bei mir im Studio sitzt gut trainiert Sven Körner. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln. Guten Tag, Herr Körner.
Guten Tag, grüß Sie, Frau Juncker.
Die stolze Männerbrust, die ist seit der Antike ein Schönheitsideal und im Moment, scheint es mir, ist sie ganz besonders angesagt. Stimmt das?
Ja, da haben Sie recht. Also das ist aktuell auf jeden Fall zu beobachten, dass es um die Männerbrust einen riesen Hype gibt. Also insbesondere über die sozialen Medien können wir beobachten, dass da so seit 5 bis 10 Jahren tatsächlich sich einiges bewegt hat. Vielleicht vom Bizeps hin zur Männerbrust, ja.
Wie kommt das?
Also im Grunde verschieben sich so ein bisschen die Projektionsflächen. Also sehr grundsätzlich ist der Körper immer schon so im Fokus unserer Gesellschaft. Der Körper ist halt total eindeutig. Also das, was man sieht, ist echt, ist wahr und es steht halt für etwas. Also der Muskel und hier auch der Brustmuskel ist nicht einfach nur ein Muskel, irgendwie ein anatomisches Detail am Menschen, sondern ist immer ein Stück weit auch ein Indikator von Gesellschaft, ein Spiegel von Gesellschaft. Und wenn wir uns den männlichen Brustmuskel ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir, was damit gemeint sein könnte.
Also Kraft, Stärke, Sicherheit, das sind so die Dinge, die dann damit assoziiert werden.
Ja, Stärke auf jeden Fall. Also ist evolutionsbiologisch eigentlich schon verankert, diese Bewertung. Also wenn wir einen trainierten Muskel sehen, dann sehen wir halt etwas, was sich durchsetzen kann. Da sehen wir etwas, was uns vielleicht schützen kann. Da sehen wir etwas, was uns aber auch bedrohen kann. Und heutzutage ist das nicht mehr Leben und Tod wie damals, sondern Like oder Swipe. Und ja, natürlich steht der Muskel an der Stelle auch für diese, ich sag mal, klassischen männlichen Attribute. Aber da steckt noch mehr dahinter. Ja. Es geht noch Richtung Psychologie und auch noch so ein bisschen in Richtung Gesellschaft und die typischen Ideen, die uns heute so in unserer Gesellschaft insgesamt bewegen. Das ist nicht nur Stärke, sondern es ist beispielsweise auch sowas wie Kontrolle, also die Fähigkeit zu haben, sich das eigene Leben zu kontrollieren, im Griff zu haben. Ne? Und jemand, der seinen Körper trainiert, der zeigt, hey, also hier mein Brustmuskel, der ist trainiert und ne? Die Analogie wäre, ich habe auch mich und mein Leben im Griff.
Das ist eine schöne Analogie. Das ist irgendwie sehr eingängig, gleichzeitig natürlich ein bisschen gefährlich, weil das kann nicht jeder, hat nicht jeder. Ich denke da beispielsweise mal an die so geschimpfte Herrentitte, also dieser Brustmuskel, der ganz weich ist oder wo gar kein Brustmuskel ist. Kann man den auch wegtrainieren oder ist das was, was man dann einfach hat?
Ja, das ist ja in erster Linie jetzt medizinisch, ich sag mal, ein Phänomen der Brustdrüse und da kann man etwas machen, aber es ist dann vor allen Dingen eine Intervention auf hormoneller Basis. Der Brustmuskel an sich, also der Pectoralis Major, wie er heißt im Fachjargon, der kann natürlich grundsätzlich trainiert werden, also unabhängig jetzt auch von der Beschaffenheit der Drüse. Natürlich wird der stärker, wird der größer unter bestimmten biologischen Voraussetzungen, also beispielsweise dem Vorhandensein von Testosteron oder eben auch der Zugabe von Proteinen. Also trainierbar ist er, aber ja, Sie haben recht, dieser Brustmuskel des Mannes ist eben nicht nur eine Projektionsfläche für Dinge, die wir uns wünschen, sondern kann auch etwas sein, was total mit Scham behaftet ist.
Und dieser Brustmuskel, dieser Oberkörper, der soll muskulös sein und aber irgendwie auch glatt rasiert. Ne? Irgendwie Brustmuskel und Behaarung ist gerade gar nicht angesagt. So wie früher Sean Connery, wo man da irgendwie die behaarte Brust am besten noch Ketten geschmückt zeigte. Das ist gerade out. Ja. Oder ist das mein Geschmack?
Ja, also mittlerweile haben wir ja immer eine Vielfalt. Also wir haben im Grunde jetzt nicht mehr so eine hegemoniale Männerbrust, das wir sagen können. Also es ist nur die glatt rasierte. Also es gibt auch die Varianten. Aber ja, dominant ist sie schon. Und ja, wenn Sie vom Haarwuchs reden, der wandert halt. Also gerade ist er im Gesicht wieder sehr populär. Also der Schnauzbart, der in den 80ern populär gewesen ist und seitdem eigentlich ausgestorben war, reüssiert jetzt wieder im Gesicht und dafür verschwindet er vielleicht vom Rest des Körpers oder die Brusthaare. die aktuell eben nicht so hoch im Kurs stehen.
Sie sagten eben Like and Swipe. Mhm. Also man kriegt im Internet ein Like oder man wird geswiped, wird weggewischt und in Tinder und in den ganzen Portalen. Welche Rolle spielen die sozialen Medien?
Eine unfassbar große. Das kann man sich eigentlich gar nicht relevant genug vorstellen, wenn Sie sich überlegen, dass allein TikTok eine Community hat, die aktiv ist, in der Größenordnung von 1,4 Milliarden Menschen. Also es sind gut ein Siebtel der Weltbevölkerung, die sich darin bewegen. Und das sind halt in erster Linie visuell dominierte digitale Räume, also die wirklich davon profitieren und auch effektiv damit arbeiten, Körper sichtbar zu machen, schöne Körper sichtbar zu machen. Und die haben halt eine unfassbare Verbreitung, insbesondere unter jüngeren Menschen.
Und da werden dann auch im Internet, auf Instagram und TikTok irgendwelche Videos gezeigt, wie man also jetzt ganz schnell zur Traumfigur kommt, innerhalb von wenigen Wochen. Wie seriös ist das? Oder gucken Sie sich das an als Sportwissenschaftler und sagen, ach du Schande?
Ambivalent. Also wir sind da hin und her gerissen. Auf der einen Seite sind wir natürlich als Sportwissenschaftler immer recht froh, wenn Menschen irgendwie animiert werden, sich körperlich zu betätigen und, wie es heute so heißt, Challenges anzunehmen, also ihren Körper in irgendeiner Form zu verändern durch regelmäßiges Training. Als Sportwissenschaftler sind wir aber natürlich auch ein bisschen kritisch, gerade wenn es darum irgendwie geht, dass das ja vielleicht nicht immer auf eine vernünftige Art und Weise dargeboten wird. Die Trainingsinterventionen, die gezeigt werden, sage ich mal, mindestens fraglich sind. Also es ist halt zweischneidig. Also wir haben positive Wirkungen, die daraus hervorgehen, aber eben auch negative. Ne?
Im Moment scheint es so, wir sagten es ja gerade, bei jungen Männern auch ist es total angesagt. Und ich habe es jetzt bei dem Sohn einer Freundin mitbekommen, der sogar in Kauf nimmt, dass er irgendwie so eine Art Aknepickel bekommt von irgendwelchen Proteinpräparaten. Ja. Und es heißt, im Supermarkt wird zwischendurch mal der Quark knapp, weil die Jungs das als Energiebooster zu sich nehmen. Stimmt das?
Ja, klar. Das hängt immer nah beieinander. Ne? Das eine ist das Training und das andere ist halt die flankierende Ernährung. Und da spielen dann eben Proteinriegel, Quark oder sonstige Supplements, die vermeintlich oder tatsächlich die Regeneration oder den Muskelaufbau unterstützen, eine Riesenrolle. Also rund um den Muskel, auch rund um den Brustmuskel der Männer ist ein riesengroßer wirtschaftlicher Markt entstanden. Ja, klar. Und der Quark, weil Sie es ansprechen, ist ganz lustig. Das ist halt irgendwie so eine relativ preiswerte Variante. Also wenn Sie in Supermarkt gehen, dann sehen Sie da Proteinriegel, da kostet der Riegel irgendwie teilweise 3 Euro und beim Quark sind wir immer noch, ich sag mal, bei 500 Gramm noch in der Regel unter 1 Euro. Also es ist ein sehr, sehr preiswertes, proteinhaltiges Produkt, was deswegen auch so eine hohe Aufmerksamkeit hat, weil die Proteine insgesamt so hoch im Kurs stehen und das stehen sie wiederum, weil sie im Rufe stehen, einfach für einen dickeren Muskel zu sorgen.
Und tun sie das?
Ja, das tun sie, aber nur in Kombination mit Training. Also ohne Training läuft es nicht. Also sie brauchen quasi die Kombination von guter Ernährung, auch natürlich proteinreiche Ernährung, aber eben auch nicht zu viel. Und da kommt dann eben Akne und sowas ins Spiel. Also in der Regel sagt man ja so pro Körpergramm, nehmen Sie bitte 1 Gramm Protein zu sich und wenn Sie dann sportlich richtig aktiv sind, noch ein 2. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber bitte nicht mehr, okay, weil das belastet die Leber.
Für welche Sportart ist denn ein starker Brustmuskel überhaupt wichtig?
Ja, also bei Sportarten wie Schwimmen beispielsweise oder dem Turnen, da sehen Sie das, ne? Also da ist der Brustmuskel sehr gut ausgeprägt und diese Ausprägung ist einfach nur das Ergebnis einer funktionalen Anpassung an die Bewegung. Also ich muss einen Körper im Wasser vorwärts bewegen, dazu brauche ich Muskulatur und insbesondere beim Brust- und Kraulschwimmen halt den großen Brustmuskel und beim Turnen, bei den Stützbewegungen gilt das Gleiche, aber das ist natürlich eine andere Idee. Also da ist der Brustmuskel letzten Endes Mittel zum Zweck, also
genau,
die trainieren.
Und kriege ich den Muskel, weil ich diese Sportart ausübe oder muss ich diesen Muskel trainieren, um diese Sportart gut auszuüben?
Eher ersteres. Also das zweite kommt auch, aber in der Regel wissen wir jetzt, so isoliertes Training jetzt für einen Schwimmer der Brustmuskulatur bringt nichts. Also der trainiert das im Kontext, der trainiert das im Wasser. Eben nicht am Butterfly-Gerät oder so, sondern wirklich diese Art von Muskulatur ist das Ergebnis einfach der Tätigkeit in einer bestimmten Sportart.
Und das ist auch die schönste Art. So, jetzt kommt zum Schluss natürlich die Servicefrage für die Badesaison. Welche 3 Übungen wirken schnell und effektiv? Können Sie das seriös beantworten?
Das kann man gut beantworten. Also das Einfachste wären Liegestütze in drei Varianten. Also wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, in ein Fitnessstudio zu gehen, die klassische Liegestütz. Also die machen sie eine breite Liegestütz, dann machen sie mittelbreite Liegestütz, dann machen sie eine enge Liegestütz, also wo die Ellenbogen nah am Körper anliegen. Und dann haben sie eigentlich das perfekte Workout für ihre Brustmuskulatur.
Okay, und der breite ist für den Pectoralis minoris, der so schwer anzusteuern ist.
Ja, genau, der ist ein bisschen schwieriger anzusteuern, da haben sie ein bisschen mehr, da ist immer alles beteiligt, aber einfach durch die Variation, das ist ja das Schöne. Also man hat so eine klassische Übung, die kennen wir seit Hunderten von Jahren, ja. Und mit dieser klassischen Übung, wenn wir sie variieren, können wir halt irgendwie immer wieder ganz kleine Verschiebungen auch in der Ansteuerung erzeugen. Mhm. Also sie können beispielsweise die Liegestütze auch machen mit den Füßen erhoben oder umgekehrt. Sie machen, wenn sie noch nicht so fit sind, vielleicht erstmal die Liegestütze irgendwie schräg an der Wand. Also mit dieser Übung Liegestütz kann man wunderbar herumexperimentieren und man wird sofort die Wirkung merken.
Und zur Not auch mit den Knien. Sven Körner, danke für Ihren Besuch im Studio.
Danke, Frau Juncker, hat mich sehr gefreut.
Der Pectoralis Major schmückt auch die SWR-Kulturmatinee, in der geht's heute um die Brust.